Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske zu einer Sendung, in der es um die Zukunft geht und gleich zweimal um Science Fiction. Bildgewaltig. Dieser Begriff fällt einem bei Christopher Nolans Science-Fiction-Film Interstellar aus dem Jahr 2014 ein. Die Erde ist fast zerstört, also braucht die Menschheit einen neuen Lebensraum. Und auf ihrer Suche danach wird die Crew auf einem Planeten zum Beispiel mit berghohen Wellen konfrontiert. Visuelle Effekte, für die der Film mit einem Oscar ausgezeichnet worden ist. Kann man so einen Film überhaupt auf die Bühne bringen? Diese Frage scheint berechtigt, zumal Dialoge bei Interstellar auch nicht gerade die zentrale Rolle spielen. Regisseur Klaus Gehre hat es jetzt trotzdem versucht in Darmstadt, also der Stadt, die auch der deutsche Sitz der Europäischen Weltraumorganisation ESA ist. Ein Umstand, auf den das Theater mit einem Augenzwinkern auch verweist. Und ob der Versuch jetzt gelungen ist, das erfahren Sie jetzt von unserem Theaterkritiker Christian Gampert.
Die Erde ist in dem gigantomanen Film von Christopher Nolan fast schon unbewohnbar geworden. Sandstürme, Pflanzen sterben durch Mehltau. Die Menschheit muss sich neue Siedlungsräume suchen und die liegen bei Nolan im Weltraum. Der Theaterregisseur Klaus Gehre nimmt sich dieses Setting, um auch theatralisch aufzubrechen in ferne Weiten. Doch in Wahrheit interessiert ihn etwas anderes. Auch bei ihm sollen verschiedene Planeten ob ihrer Bewohnbarkeit erkundet werden. Aber neben der Faszination, aus dem dreidimensionalen Raum ins fünfdimensionale vorzudringen, schwarze Löcher zu durchfliegen, was real nicht möglich ist, und ferne Eiswüsten zu durchwandern, lebt auch das Theaterstück von einem simplen Konflikt. Der Raumpilot Cooper muss für seine Mission seine Familie zurücklassen und besonders seine Tochter Murph fordert gebieterisch, er möge bleiben.
Ich habe die Botschaft entschlüsselt. Ein Wort. Und weißt du welches?
Murph.
Da steht bleib. Das heißt, geh nicht, Dad.
Murph.
Du hörst mir überhaupt nicht zu. Dad, glaubst du es mir nicht? Sieh dir die Bücher an. Da steht bleib.
Es ist also der alte Konflikt zwischen dem Persönlichen und dem Allgemeinen, der Menschheitsrettung, der in Nolans Film noch einmal durch die verschiedenen Zeitrechnungen verschärft wird. Auf der Erde altert man viel schneller als im gravitationsveränderten Weltraum. Der zurückkehrende Raumfahrer wird seine Tochter als Greisin wiederfinden. Der Regisseur Klaus Gehre weiß natürlich, dass ein Weltraumabenteuer im Theater eine produktive Überforderung für die Schauspieler wie auch für das Publikum ist. Der Illusionsraum Weltall wird bei ihm quasi handwerklich hergestellt. Man filmt im Nebeldunst etwas ab, was man gerade erst spielt, wie bei Polish oder Castorf. Aber die Weiten des Alls muss man aus dem Modellbaukasten simulieren. Puppen stehen in Eiswänden, Autoscooter und Jeeps dienen als Raumschiffe und die anfängliche Trockenheit der Erde wird im Sandkasten nachgestellt. Das ist in seiner jugendtheatralischen Bescheidenheit absolut sympathisch. Schwieriger ist schon die auch wissenschaftlich verzwickte Handlung, weil man den egoistischen Dr. Man auf seinem Planeten erst retten und dann wieder loswerden muss, mit apokalyptischen Donnersounds mehrere An- und Abkopplungsmanöver bewerkstelligt und sich ständig in verschiedenen Zeitebenen, gekrümmten Räumen und kugelförmigen Löchern bewegt.
Schlussendlich ist so ein Wurmloch nichts anderes. Das ist eine Störung der Raumzeit, eigentlich ganz simpel. Stell dir vor, du willst von einem Ort zum anderen. Aber die Entfernung dazwischen ist zu weit, ja? Kein Problem. Dann krümmst du einfach die Raumzeit, als ob du, ja, als ob du ein Blatt Papier faltest und die beiden Punkte aufeinander legst.
Nicht.
Und dann nimmst du die direkte Abkürzung zwischen den beiden Punkten. Und es entsteht ein Loch.
Ein Kreis.
Bingo, Cooper, ein Kreis. Und was ist ein Kreis in drei Dimensionen? Eine Kugel!
Ja.
Ja, ein kugelförmiges Loch.
Um das Ganze wieder zu erden, auch historisch, schiebt der Regisseur leider sehr pathetisch und irgendwie auch beliebig Heiner Müllers Horatia-Episode ein. Der römische Soldat, der den Verlobten seiner Schwester im Kampf tötet, meuchelt danach auch seine Schwester, weil die trauert. Denn nur Rom zählt. Verdienst und Schuld, Persönliches und Politisches sind bei Müller ebenso verwoben wie bei Christopher Nolan und Klaus Gehre im interstellaren Raum, wo Cooper menschheitsrettend unterwegs ist. Dass man ins fünfdimensionale Vordringen in der Zeit und im eigenen Leben hin und her schreiten könnte wie in einem Archiv, dass man Quantendaten in Morsezeichen umwandelt, das alles sind Ideen, die den Regisseur Klaus Gehre sichtlich ergriffen haben. Die von ihm ausgekundschafteten Planeten wirken jedoch auch im Theater nicht sehr heimelig. Man verlässt diese sehr aufwendige Weltraumexpedition deshalb mit der Gewissheit, dass es einstweilen sinnvoller ist, sich um Umweltverschmutzung und Überbevölkerung zu kümmern und die Erde bewohnbar zu machen.
Christian Gampert berichtete über die Uraufführung von Interstellar nach dem Filmepos von Christopher Nolan am Staatstheater Darmstadt.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Dass Rotterdam europäische Kulturhauptstadt war, ist schon 25 Jahre her. 2001 hatte diese niederländische Stadt mit dem größten Hafen Europas die Möglichkeit, sich als kulturelle Metropole zu präsentieren. Die Geburtsstadt des Humanisten Erasmus von Rotterdam als multikulturelles Zentrum. Berühmt waren auch damals schon architektonische Sehenswürdigkeiten wie die Würfelhäuser. Inzwischen gilt die Stadt als Labor für schwimmende Architektur mit den sogenannten Floating Pavilions. Und während in deutschen Metropolen wie Berlin oder München die Kultur massive Einsparungen fürchten muss, wurde in Rotterdam gerade erst ein Programm beschlossen, mit dem die Stadt in den kommenden 10 Jahren ausgebaut werden soll als Zentrum der europäischen Kultur. Pläne, die von einer Stiftung zusammen mit der Stadtverwaltung entwickelt wurden und zum Beispiel den Bau neuer Museen umfassen, eines Tanzhauses und auch Kunst im öffentlichen Raum. Ein Bericht von Kerstin Schweighöfer.
Nur wenige Minuten braucht das Wassertaxi, um die Maas zu überqueren und auf Katendrecht anzulegen. Einer Landzunge im Süden von Rotterdam.
Hallo.
Dort liegt das neue Kunstmuseum für Migration. In einem riesigen ehemaligen Speicherhaus, der Hall, wie die Holland-Amerika-Linie kurz genannt wird. Die Hall war ursprünglich eine niederländische Reederei, die mehr als 100 Jahre lang von Rotterdam aus einen transatlantischen Liniendienst betrieb. Vorerst ist das neue Museum noch eine Baustelle. Die Eröffnung findet Mitte Mai statt. Phoenix heißt es, erklärt Konservatorin Seline Suchu. Phoenix wie Phönix. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Speicherhaus schwer beschädigt. Kurz darauf machte ihm auch noch ein Brand zu schaffen. Aber nach dem Krieg wurde es wieder aufgebaut, deshalb sein Name. Phoenix wie Phönix aus der Asche. Sein Wahrzeichen ist eine gigantische begehbare Spirale aus Stahl, die sich wie ein Tornado aus dem Dach herauswindet. Denn für Ma Yanzong, dem verantwortlichen Architekten aus China, ist Migration Bewegung und sein Tornado eine Metapher für die Reisen der Migranten.
Right across from Phoenix you can see.
Konservatorin Suju deutet auf die Landzunge gegenüber mit der Wilhelmina Pier. Dort nahmen 3 Millionen Europäer Abschied von der alten Welt, um auf Schiffen der Hall nach Amerika und Kanada zu fahren. Unter ihnen Albert Einstein, Thomas Mann, Willem de Koning, Max Beckmann. Pier der Tränen wird die Wilhelmina Pier deshalb auch genannt.
The Pier of Tears, it was called. Yes, exactly. The Pier of Tears.
An diese 3 Millionen Menschen will Phoenix erinnern. Und zwar erstmals durch die Augen von Künstlern. Angefangen bei der Flucht aus Ägypten von Peter Paul Rubens bis hin zu Yinka Shonibadis Refugee Astronaut von 2024. Insgesamt wurde eine Kollektion mit Arbeiten von 400 Künstlern aufgebaut, sagt Sprecherin Willemijn van Drünen. Das unterscheidet uns von anderen Migrationsmuseen, das ist neu. Anhand dieser Kunstwerke wollen wir zeigen, dass Migration universell und zeitlos ist. Phoenix ist Teil eines neuen Kulturviertels, das im Süden von Rotterdam rund um Katendrecht entsteht. Mit Theatern, Museen, Galerien, Musikpodien. Auch das Nationale Museum für Fotografie hat auf Katendrecht in einem renovierten Speicherhaus ein neues Zuhause gefunden. Dafür gesorgt hat eine Stiftung, die dem Fotomuseum 38 Millionen Euro geschenkt hat. Droom en Daad, Traum und Tat heißt sie. Auch Phoenix gehört zu den Projekten dieser Stiftung. Und das Tanzhuis, das gleich nebenan entstehen soll. Ein Tanzzentrum mit 8000 Quadratmetern für Salsa, Hip-Hop, Tango, klassisches Ballett. Gegründet wurde Droom en Daad 2016 von einer niederländischen Familie, die im Rotterdamer Hafen sehr reich geworden ist. Erst mit Kohle, dann mit der Hall, die Van der Vorms. Ihr Ziel, die Kunst und Kultur der Hafenstadt zu stärken, erklärt der ehemalige Direktor des Amsterdamer Rijksmuseums, Wim Pijbes. Er leitet die Stiftung.
Die Philanthropie ist in Rotterdam sehr stark.
Die Philanthropie hat in Rotterdam schon immer eine große Rolle gespielt, ähnlich wie in den USA. In Deutschland hingegen ist das viel weniger ausgeprägt. Da sind solche Projekte vor allem Sache von Staat und Kommunen. Hier bei uns hingegen findet Philanthropie bereits in großem Stil statt und das ist fantastisch.
Insgesamt heißt es, habe die Stiftung seit 2016 800 Millionen Euro in Rotterdam investiert.
Wir reden nie über Geld. Wenn Menschen fragen, wie viel Geld habt ihr, sage ich, genug, um das zu tun, was wir tun wollen.
Klingt wie ein Märchen, das Märchen von Rotterdam. Es gab allerdings auch Kritik. In den Medien, im Stadtrat. Entsteht da nicht eine zu große Abhängigkeit? Wird das Aussehen von Rotterdam nicht zu sehr von einer Familie bestimmt? Wim Pijbes?
Ja, wir können große Dinge tun.
Ja, wir können Großes realisieren. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir damit auch das Aussehen der Stadt Rotterdam bestimmen. Das ist Sache der Kommune. In diesem demokratischen Prozess setzen wir Akzente, das schon. Mit Geld, das auf anständige Weise verdient wurde. Wir tun Gutes. Und dieses Gute tun wir gut.
Rotterdam erfindet sich als Kulturstadt, gerade neu Kerstin Schweighöfer berichtete. Rembrandts berühmtes Selbstbildnis mit Mütze und offenem Mund aus dem Jahr 1630 zeigt den Maler erschrocken mit weit aufgerissenen Augen. Ein Meisterwerk der Radierkunst, einer Tiefdrucktechnik, die es in Europa schon seit mehr als 500 Jahren gibt. Ganz anders in Japan, wo die älteste bekannte Radierung aus dem späten 18. Jahrhundert stammt und diese Technik erst im 20. Jahrhundert so richtig populär wurde. Herausragend auf diesem Gebiet war dort Tanaka Diohei, ein Künstler, der vor 5 Jahren gestorben ist. Das Museum für ostasiatische Kunst in Köln widmet diesem Künstler jetzt die erste Einzelausstellung in Deutschland überhaupt unter dem Titel »Von der Linie zur Landschaft«. Und unsere Kunstkritikerin Barbara Geschwinde hat sie gesehen.
Redgedeckte Hausdächer, die aus einem dichten Wald herausragen, im Vordergrund 2 angeschnittene Baumstämme. Eine strenge Komposition, vergrößert auf das Format einer Wandtapete. So empfängt das Werk des japanischen Grafikkünstlers Tanaka Diohei die Besucher. In den Baumstämmen ist jede Kerbe sichtbar und es scheint, als könnte man die einzelnen Halme zählen, aus denen das Dach besteht. So fein hat der Künstler alle Details mit der Nadel in die Kupferplatten radiert. Dabei sind die Arbeiten Tanakas eigentlich kleinformatig, von Postkartengröße bis maximal 50 x 70 cm. Es sind Radierungen, auf denen mit nahezu fotografischer Präzision jedes Detail, also jeder Kieselstein, jede Schneeflocke oder jede Ader eines Blattes dargestellt sind. Der Kurator der Ausstellung, Bas Verberg.
Was auch sehr interessant ist in Tanakas Werk und was auch typisch japanisch ist, ist diese Schönheit der Vergänglichkeit. Man sieht ein verfallendes Dach zum Beispiel, kaum Leute da, verlassenes Haus und diese Melancholie, so gesagt, das wird in Japan sehr hoch geschätzt.
Die Motive traditioneller japanischer Bauernhäuser, Pagoden, Tempel und Landschaften findet Tanaka Diohei in den Dörfern rund um Kyoto. Auffällig ist die fast völlige Abwesenheit von Menschen. Nur selten ist eine Katze oder eine Krähe im Bild. Ganze Dörfer wirken verlassen. Tanaka erzählt keine Geschichten, er interessiert sich für Strukturen. Die Technik der Radierung erlernt er als Autodidakt. Sein einziger Schüler ist der niederländische Japanologe und Grafiker Chris van Otterlo, der von Tanaka das Drucken lernt. Tanakas Charakter offenbart sich, als Van Otterlo einmal eine Druckplatte auf den Steinboden fällt.
Die Platte schießt von meinem Tisch weg, kommt natürlich mit der guten Seite hinunter. Er sitzt neben mir, kaum einen Meter entfernt, und radiert. sagt nichts, schaut nicht auf. Ich mache die Platte sauber, schau hin, wieder eingerieben mit der Tinte, wieder ausgeputzt und gedruckt. Ich hebe das Papier zurück, schau hin. Um diesen Moment sagt er, nichts passiert.
Tanaka Ryohei komponiert selten fiktive Szenerien, sondern fertigt als Vorlage grobe Skizzen von existierenden Orten an. Die sind in der Ausstellung in Vitrinen zu sehen, neben Werkzeugen und Druckplatten aus seinem Atelier. Die Auflagen seiner Werke sind begrenzt. So druckt Tanaka maximal 150 Abzüge und vernichtet anschließend die Platten, indem er sie zerkratzt. Insgesamt existieren mehr als 100.000 Drucke seiner rund 770 Werke, die sich alle schnell verkauften. Vor allem in den USA sind seine Bilder in vielen Privat- sowie Museumssammlungen.
In Japan kennt man seine Arbeit fast nicht. Das ist ganz komisch. Und dann habe ich das englische Buch, was ich bis dann gemacht hatte, da habe ich eine sehr berühmte Kunsthistorikerin, Museumdirektorin in Tokio gezeigt. Und die blättert durch und schaut sich das an. Und nach 10 Minuten schlägt sie das Buch zu, gibt es mir zurück, sagt sie, ja, für Japan ist das viel zu japanisch.
Ein Paradox, denn die Radierung, die es in Europa seit mehr als 500 Jahren gibt, gewinnt in Japan erst im 20. Jahrhundert an Bedeutung, als die Künstler nach neuen Ausdrucksformen suchen. Tanaka Ryohei trägt maßgeblich zu ihrer Anerkennung bei. Während die Farbholzschnitte, die Ukiyo-e, eine Gemeinschaftsarbeit von Zeichner, Schnitzer, Drucker und Verleger sind, arbeitet Tanaka Ryohei allein. Er ist für jeden einzelnen Schritt des Arbeitsprozesses verantwortlich, vom Entwurf über das Bearbeiten der Kupferplatte bis hin zum Druck selbst. Das gibt ihm eine größere künstlerische Freiheit und betont die wachsende Bedeutung der individuellen Schöpferkraft in Japan. Tanakas fast durchweg monochrome Radierungen sind eine Hommage an das ländliche Kulturerbe seiner Heimat. Es sind Werke von subtiler Schönheit. Die meditative Ausstellung in Köln erinnert uns daran, dass die Kunst das Wesen eines Ortes und einer Zeit einfangen und bewahren kann.
In Köln ist dem japanischen Künstler Tanaka Ryohei eine Ausstellung gewidmet. Das war ein Beitrag von Barbara Geschwinde. Gesundheit ist ein ganz zentraler Wunsch vieler Menschen für dieses neue Jahr und gesünder leben zu wollen, denn auch einer der am meisten genannten guten Vorsätze. In der Welt von Paradise City, einem Science-Fiction-Thriller von Zoe Beck aus dem Jahr 2020, da gibt es ein perfekt funktionierendes Gesundheitssystem. Die Vitalfunktionen der Menschen werden per App ständig überwacht und nötige Medizin kommt automatisch per Drohne. Eine Welt, in der die Menschen ein bequemes Leben führen können, wenn sie nicht nachfragen und auf ihre Selbstbestimmung und Freiheit verzichten. Also ein System, das am Ende auf eine Art Gesundheitsdiktatur hinauslaufen kann. Zoe Beck ist eine Autorin, die aktuelle Entwicklungen konsequent weiterdenkt. Außerdem arbeitet sie als literarische Übersetzerin. Zum Beispiel übersetzt sie die Romane von Bestseller-Autorin Sally Rooney ins Deutsche. Mit dieser weitsichtigen Autorin schauen wir heute auf das Jahr 2025 in unserer Reihe Blick in die Kulturwerkstatt. Und als erstes habe ich sie nach ihren Projekten für dieses Jahr gefragt, auch als Verlegerin ihres Verlags Culture Books.
Da waren wir einkaufen auf den Philippinen, weil die Philippinen dieses Jahr in Frankfurt auf der Buchmesse Gastland sind. Und da haben wir unter anderem einen Titel von der Journalistin Patricia Evangelista gefunden. Der heißt im Englischen Some People Need Killing. Den werden wir auch so beibehalten.
Manche Leute müssen getötet werden?
Oder manche Leute brauchen das Töten. Ne?
Ah, okay.
Also es hat so eine wunderbare Doppeldeutigkeit, die wir sonst so im Deutschen eigentlich nicht mit rübernehmen können. Deshalb dachten wir, wir behalten den Titel mal. Das ist ja auch mittlerweile etwas modern geworden, englische Titel bei deutschen Büchern zu haben. Und da schreibt Evangelista über den Drogenkrieg von dem ehemaligen Präsidenten Duterte. Mhm. Der war von 16 bis 22 in der Regierung. Und der hat ja wirklich Leute, also Tausende, umbringen lassen, ohne dass es dafür eine juristische Grundlage gegeben hätte. Und sie geht in diesem Buch, das spannender ist als jeder Krimi, den man sich ausdenken kann, eben genau diesen Tötungen nach. Wie kam es dazu? Wie gehen die Opferfamilien damit um? Wie geht ein ganzes Land damit um? Und Was für mich jetzt das Herausfordernde ist beim Übersetzen, ist, so wie sie mit Sprache umgeht, wie im Gegensatz dazu die Duterte-Regierung mit Sprache umgegangen ist, nämlich sehr, sehr grob, sehr unverblümt, sehr direkt. Und sie ist da ganz präzise und ganz nachforschend und hat natürlich eine andere Emotionalität. Und das dann zu übersetzen, das wird sicherlich nicht einfach. Ich bin schon mittendrin und finde es super spannend, aber es fordert mich eben auch sehr heraus.
Das war ja bestimmt auch nicht ganz ungefährlich, dort zu recherchieren.
Nein.
War es auch dieser Mut, der Sie bewogen hat, das Buch zu verlegen und auch zu übersetzen?
Absolut. Also Evangelista kommt ja von dort, arbeitet ja auch dort als Journalistin, als Reporterin, hatte aber selber auch ganz große Angst, eben darüber zu schreiben. Und eben auch diese Angst und was das alles mit ihr gemacht hat, darüber schreibt sie auch in ihrem Buch. Und so eine unglaublich tolle Recherche von so einer wahnsinnig starken und überzeugenden Frau dann auch zu haben, das ist schon etwas, was uns wahnsinnig fasziniert hat, das ist klar.
Auf der einen Seite also ein Buch, das im New Yorker ein journalistisches Meisterwerk genannt wird, und auf der anderen Seite übersetzen Sie die Bestseller-Autorin Sally Rooney, in deren neuem Roman Intermezzo es zum Beispiel um zwei Brüder geht, die um ihren Vater trauern. Wie schaffen Sie es da zwischen so unterschiedlichen Stoffen und ja auch Stilen? Sie haben ja schon gerade darauf hingewiesen, dass es auch um den Stil geht, da zu wechseln. Muss man sich da als Übersetzerin immer auf eine Sache konzentrieren, um da ganz eins zu werden mit dem Autor, der Autorin?
Ich versuche immer, wenn ich es vorab lese, die Sprache auf Deutsch dann auch zu hören. Es gibt Bücher, für die bekomme ich überhaupt kein Gefühl, das lehne ich dann noch ab. Und jetzt bei Sally Rooney war nochmal das Besondere, dass sie ihren Schreibstil teilweise doch sehr verändert oder erweitert hat im Vergleich zu den drei Büchern davor. Und das war dann eben auch nochmal jetzt im letzten Jahr eine große Herausforderung. Also das sind immer sehr unterschiedliche Prozesse, die aber eben auch Spaß machen bei dieser Arbeit.
Sie arbeiten auch wieder an einem eigenen Buch, einem eigenen Roman, habe ich gehört. Dürfen wir da schon wissen, um welches Thema es gehen könnte?
Das würde ich Ihnen sagen, wenn ich selber wüsste. Ich habe es jetzt schon dreimal über den Haufen geworfen, mindestens, weil ich immer das Gefühl habe, die Realität wird immer abgefahrener und immer irrer. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was das jetzt mit meinem Schreiben machen soll. Das fing ja schon vor ein paar Jahren an, dass ich dachte, das kann doch jetzt alles gar nicht wahr sein, was hier auf der Welt passiert. Und irgendwie hindert mich das dann doch etwas am Schreiben, weil ich sonst immer so die Gegenwart ein bisschen weitergedreht habe und mir überlegt habe, wenn wir jetzt wirklich ernsthaft so weitermachen, wo bringt uns das möglicherweise hin? Mhm. Und jetzt stehe ich nur da und denke mir so, das kann doch jetzt nicht der Ernst dieser Menschheit sein, das jetzt wirklich so durchzuziehen.
Was sind da die Themen, die Sie so aufregen? Ist das auch künstliche Intelligenz, die zum Beispiel auch Bücher schreibt jetzt, oder ist es Donald Trump?
Es ist mehr Donald Trump, es ist mehr der Rechtsruck, auch insgesamt, auch in sehr, sehr vielen anderen Ländern. Und das macht mir so große Sorgen. Und auch dieser Rückfall in sehr konservative Denkmuster und Verhaltensmuster, dass ich da schon gar nicht mehr weiß, welche Gesellschaft soll ich denn da jetzt entwerfen? Also da muss ich jetzt wirklich noch mal eine Weile in mich gehen und drüber nachdenken, was ich da jetzt wirklich erzählen möchte als nächstes.
Ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass Sie eine Idee hatten und die von der Wirklichkeit überholt wurde?
Ja, schon öfter. Das waren dann irgendwelche Kleinigkeiten vielleicht, dass ich mir bestimmte technische Dinge überlegt hatte, beispielsweise mit Drohnen in einem Buch, und dann wurden Drohnen tatsächlich in so eine gewisse Richtung dann noch weiterentwickelt. Aber auch jetzt größere Sachen, dass jetzt eine Pandemie um die Ecke kommt, und in meinem Buch Paradise City werden ja dann auch wirklich große Teile der Menschheit ausgelöscht. So war es ja dann zum Glück nicht mit Covid. Aber so grundsätzlich, so diese Stimmung jetzt kommt, etwas, das wir noch nicht kennen, und wir müssen uns irgendwie darauf einstellen, und wir müssen ganz viel im Gesundheitssektor, aber auch im Alltag verändern, um diese Pandemie in den Griff zu kriegen. Da war ich natürlich mit den Gedanken auch schon überall, und als ich das Buch dann geschrieben hatte, und dann kam wirklich sowas. Andererseits beschäftige ich mich ja auch mit Sachen, bei denen dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, ja, das können wir uns vorstellen, oder Damals hieß es ja, eigentlich warten wir auf die nächste Pandemie, mal gucken, wann sie kommt.
In Ihrem Roman Paradise City, ich hatte es schon angesprochen, da geht es ja auch darum, dass man quasi sicher gesund bleiben kann, wenn man seine Freiheit aufgibt. Natürlich auch die Freiheit, ungesund zu leben, Risiken einzugehen.
Ja.
Wir führen jetzt in Deutschland die digitale Patientenakte ein, Anfang dieses Jahres. Ein Schritt, den Sie kritisch sehen?
Ich sehe den grundsätzlich erstmal auch ganz positiv, weil ich jetzt durch eine eigene Verletzung, durch einen kleinen Unfall dann auch gemerkt habe, wie mühsam es ist, jedes Mal, wenn man dann an eine andere Stelle geschickt wird, wieder die Papiere rauszuholen, die Kopien, die man irgendwo bekommen hat und wieder zu erzählen, was passiert ist. Und wenn das natürlich alles auf einer Chipkarte drauf ist und die behandelnden Ärztinnen und Ärzte dann noch sehen können, welche Medikamente nimmt man, welche verträgt man nicht. Und man muss es nicht jedes Mal dann wieder neu sagen. Das spart natürlich sehr viel Zeit und auch Energie. Und man hat nicht die ganze Zeit Angst, irgendwas Wichtiges vergessen zu haben. Oh, darauf bin ich ja dann doch allergisch und nee, das darf ich nicht verschrieben bekommen oder so. Die Idee finde ich schon super. Was jetzt allerdings dann wieder dabei rauskam, dass nämlich die Daten überhaupt nicht so sicher sind, wie man das gerne hätte und so sicher, wie sie eigentlich sein müssten, da muss natürlich nachgebessert werden. Und das ist natürlich leider immer das Problem im Digitalen, dass es alles sehr, sehr angreifbar ist und eben dann mit den Daten sehr viel Unangenehmes bis tatsächlich wirklich Schlimmes dann auch von nicht autorisierten Quellen dann eben gemacht werden kann.
Was würden Sie sich wünschen für das neue Jahr?
Oh, das ist ganz eindeutig Gesundheit, wie, glaube ich, die meisten Menschen. Allerdings auch weniger Radikalität, weniger Radikalisierung, besonders in der Politik und auch im Umgang miteinander. Und das wäre schon wirklich, wirklich eine ganze Menge für das Jahr.
Die Autorin, Übersetzerin und Verlegerin Zoe Beck war das über ihre Pläne und Projekte für dieses Jahr. Am Dienstag, da jährt sich der islamistisch motivierte Terroranschlag auf Charlie Hebdo zum 10. Mal. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, und wie es sich für die Satirezeitschrift gehört, setzt Charlie Hebdo aus diesem Anlass wieder mal auf Provokation. So wird es eine 32-seitige Sonderausgabe des Magazins geben mit Karikaturen zu Gott aus allen Religionen. Als Fanal für den fortdauernden Kampf um Meinungsfreiheit. Im französischen Fernsehen und Radio beschäftigen sich Sondersendungen zum Jahrestag unter anderem mit den Fragen: Sind wir alle immer noch Charlie? Wo stehen wir bei der Meinungsfreiheit? Und auch in Deutschland wird an den Anschlag erinnert, etwa mit Karikaturausstellungen zur Kunstfreiheit in Dortmund, Oberhausen, Kassel, Hannover und Frankfurt. Und wir bleiben bei der Satire, denn für diese Kabarettistin gab es jetzt den Ehrenpreis der Poetry Slam Awards.
Ich komme ursprünglich aus der Schweiz, ich komme aus Dielsdorf und alle Sachen dort heißen nicht so, wie sie heißen sollten. Also wir haben eine Bäckerei, die heißt Bäckerei Fleischli, wir haben eine Metzgerei, die heißt Metzgerei Fischli und direkt gegenüber ein Schreibwarenladen, der heißt Papeterie Vögeli. Und meine Eltern haben sich dann gedacht, was, alles heißt hier nicht so, wie es heißen sollte. Wir nennen unser Kind Hazel und unseren Hund Helena.
Ja, Hazel Brugger. Schon als 17-Jährige hatte sie erste Erfolge als Poetry-Slammerin in der Schweiz. Sie steht für anarchische Frechheit, messerscharfe Beobachtungsgabe und unangestrengte Coolness in der Performance. Mit ihren Auftritten habe sie viel für den Poetry-Slam getan, heißt es in der Begründung. Und dafür wurde ihr jetzt der Ehrenpreis in der Elbphilharmonie in Hamburg verliehen. Der Verlag C.H. Beck trauert um seinen Verleger Hans-Dieter Beck. Der promovierte Jurist kam 1961 zum Verlag, der bereits in siebter Generation von der Familie Beck geführt wird. Nach einer Phase als Jurist und Staatsanwalt kehrte er Anfang der 1970er Jahre wieder ins Familienunternehmen zurück und übernahm das rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Programm. Hans-Dieter Beck wurde 92 Jahre alt. Und auch der US-amerikanische Psychiater, Autor und Clown Howard Buten ist tot. Ab den 1970er Jahren trat er als Musikclown namens Buffo auf, wobei er auch mit Symphonieorchestern arbeitete und selbst Geige, Klavier und Trompete spielte. Eines seiner Markenzeichen war ein rachsüchtiges Plastikhuhn, außerdem widerspenstige Haushaltsgeräte, gelegentlich auch das Bauchreden. Buten schrieb auch Romane, sein bekanntester: Als ich 5 Jahre alt wurde, brachte ich mich um. Mitte der 1980er studierte er Medizin und gründete 1996 als Psychiater ein Zentrum für autistische Kinder in Paris. Jetzt ist Howard Buten mit 74 Jahren gestorben.
Vielen Dank Vielen Dank, Nicole Strecker. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über Österreich, das vor der ersten FPÖ-geführten Regierung stehen könnte. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.